Willkommen auf Crime Time. Heute mit einem Auszug aus Der blaue Reiter 17. aus Willibald Alexis, Der neue Peterwahl, Band 7, Kapitel 5. In dem holländischen Städtchen M lebte zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts eine bejahrte Bürgerwitwe, Madame Andrecht, in ihrem eigenen Hause, welches sie und eine Magd mit ihr ziemlich vom selben Alter allein bewohnten. An Glücksgütern fehlte es ihr nicht, die sie indes mit holländischer Genauigkeit verwaltete. Während sie in der Stille die Kirche und die Armen bedachte, ging es doch sehr genau in ihrer kleinen Wirtschaft zu, und Gesellschaft kam in das altertümliche, behaglich ausgestattete und stets äußerst sauber gehaltene Haus wenig oder gar nicht. Durch einen Schlaganfall an der Hälfte des Körpers gelähmt, ging die Matrone auch selten aus und entfernte sich oft wochenlang nicht aus ihrem Zimmer. Ihre einzige Erholung war, dass sie im Frühling, wenn das Wetter beständiger wurde, in einer Kutsche nach einem 4 Meilen entfernten Dorfe zum Besuch bei ihrem Sohn fuhr, der als Wundarzt daselbst wohnte. Bei diesen Ausflügen nahm sie ihre Magd stets mit, da sie, Anfällen unterworfen, fortwährend weiblicher Hilfsstellung bedurfte und niemand bei ihren Launen so gut mit ihr umzugehen wußte als die langjährige treue Dienerin. Während dieser Reisen blieb das Haus wohl verschlossen, aber unbewohnt und auch nicht weiter bewacht zurück. Von dieser kleinen Reise kehrte die Witwe auch im Jahre 17. am 30. Juni nach M zurück. Ihr Haus war erbrochen. Bei der oberflächlichsten Besichtigung zeigte sich, dass Diebe darin gewirtschaftet und dass außer andern wertvollen Sachen all ihre Kleinodien und Kostbarkeiten verschwunden waren. Die Obrigkeit wurde sogleich davon in Kenntnis gesetzt, und Bürgermeister und Gerichte unterzogen sich auf der Stelle der genauesten Untersuchung des Tatbestandes. Die Frau war mit der Magd über 3 Wochen vom Hause entfernt gewesen, hatte vor der Abreise Türen und Fenster vorsichtig verschlossen, aber diese Maßregel für genügend erachtet, sich weiter um nichts bekümmert und auch ihre Nachbarn nicht gebeten, gelegentlich auf das Haus Acht zu haben. Die Diebe hatten also anscheinend volle Muße zu ihrem Geschäft gehabt. Auch stellte sich auf den ersten Augenschein heraus, wie die Diebe ins Haus und wie sie herausgekommen waren. Aus einem Hinterzimmer ging das Fenster in den Garten hinaus. Es war nach der in England und in einem Teil von Niederdeutschland noch heute üblichen Art ein Schiebefenster, Window im Gegensatz zu den Fenestre. Der Rahmen wird nach oben hinaufgeschoben, statt in der gebrochenen Mitte oder ganz an der Seite eröffnet zu werden, und war durch 2 Messingstifte an beiden Seiten und von innen befestigt gewesen. An beiden Seiten des Fensterrahmens fand man eine Glasscheibe eingestoßen. Die Diebe hatten durch die Öffnungen Zugang zu den Messingstiften gefunden, diese ausgezogen, das Fenster aufgeschoben und waren eingestiegen, um dann mit den geraubten Sachen durch die nach dem Garten führende Tür einen bequemen Ausgang zu suchen. Man fand die 2 Riegel, durch welche diese Hintertür verschlossen worden, zurückgeschoben. Alle übrigen Türen und Fenster waren wohl verschlossen und in der Ordnung, wie man sie verlassen hatte. Einige Gemächer wurden uneröffnet gefunden, die Diebe schienen nicht darin gewesen zu sein. Von den Mobilien und dem eigentlichen Hausgerät war, dem Anschein nach, nichts angerührt. Nur das Küchengerät lag verwirrt durcheinander, beim Nachzählen vermißte man kein Stück, doch mochte es in der ersten Absicht der Diebe gelegen haben, auch davon mitzunehmen, denn eine Anzahl vom besten Zinn- und Kupfergeschirr war in einem Korbe zusammengepackt, in der Eile oder gestört hatten sie es vermutlich zurückgelassen. Übrigens mussten sie mit großer Überlegung zu Werk gegangen sein, sich Zeit genommen haben und vor einer Überraschung nicht besorgt gewesen sein. Von einem schweren alten Schranke, dessen Türen und Schubladen durch gewichtige und kunstreiche Schlösser verschlossen gewesen, die also nur durch besondere Anstrengungen konnten geöffnet werden, hatten sie den obersten Teil, den sogenannten Himmel, abgehoben und dann die Türen ausgehoben. Diese Operation war so geschickt vorgenommen, dass man im Holze nichts beschädigt fand. Himmel und Türen waren neben dem Schranke stehen geblieben. Aber es war dieser Schrank, aus welchem die Kleinode, andere wertvolle Sachen und feine Leinewand genommen worden. Zwei Koffer fanden sich erbrochen. Von hier waren Gold, Silber und Kleidungsstücke entwandt. Der Gesamtbetrag der vermissten Gegenstände ward auf ungefähr 2000 holländische Gulden abgeschätzt. Das Haus enthielt weit mehr des Nehmens Wertes, und es war nicht recht begreiflich, weshalb die Diebe sich mit verhältnismäßig so wenigem begnügt hatten. Man mutmaßte, dass sie den Diebstahl in einer Nacht ausgeführt, einer jener kürzesten Nächte, wo es beinahe nicht dunkel wird. Sie hatten beim Anbruch des grauenden Tages eilig fortgemußt, in der Absicht, in der folgenden Nacht wiederzukommen, um mehr zu holen, aber irgendein unbekanntes Ereignis habe sie daran verhindert. Auch mochten sie mit dem Geraubten für ihre Lage zufrieden sein und fürchten, dass ein noch größerer Besitztum ihnen leicht gefährlich werden könnte, was indessen eine sehr ungewöhnliche Ökonomie bei Dieben ist. Die Witwe war durch den Diebstahl nicht verarmt. Der größte Teil ihres Vermögens bestand, was zu jener Zeit bei Bürgersleuten wohl nur in England und Holland vorkam, in Staatspapieren, und diese wichtigen Dokumente verwahrte sie nebst einem baren Geldvorrate nicht im Schranke, sondern in einer eisernen Kiste. Letztere stand gewöhnlich in ihrem Schlafzimmer. Zufällig hatte sie ihr aber vor der Abreise einen anderen Platz in einer abgelegenen Kammer angewiesen. Hier war sie den Blicken der Diebe glücklicherweise entgangen. Mutmaßlich war der Diebstahl von mehr als einer Person begangen worden. Ebenso wahrscheinlich, dass der Plan schon lange vorher geschmiedet worden. Auch hielt man es für ausgemacht, dass das Verbrechen von Personen begangen worden, die am Hause und mit den Umständen der Witwe nicht ganz unbekannt waren. Bestimmte Täter führte gar keine Spur, doch mutmaßte man, dass sie nicht allzu entfernt wohnen müssten. Das Haus der Witwe in einer abgelegenen Straße war das einzige ansehnlichere in jener Gegend. Ringsumher wohnten nur ärmere Leute, auch viel verdächtiges Volk, der Janhagel der Stadt. An dem Garten hinter dem Hause, von welcher Seite die Diebe eingebrochen sein mußten, floß gleich wie in den Gärten der Nachbarhäuser der innere Stadtgraben. Der Schiefbau war fort. Nur eine dünne Dornenhecke trennte das Wasser vom Garten. Das nächste Haus stand an der Ecke, und eine schmale Gasse lief hier am Seitengiebel und dem Gartenzaune fort nach einem Steg, welcher über den Graben führte. Man brauchte übrigens nicht an den Steg und an ein Überklettern des Nachbarzauns zu denken, sondern es lag weit näher, daß die Diebe mit einem Kahne bis an die Hecke gefahren und über dieselbe in den Garten geklettert waren. Dann brauchten sie nur eine kleine Leiter an das obere Fenster zu setzen, die Scheiben einzudrücken und auf demselben Wege wieder mit ihrer Beute den Garten zu verlassen. In den Beeten des Gartens und in den Wegen fand man übrigens keine verräterischen Fußtapfen. Die Entdeckung hatte sogleich großes Aufsehen gemacht. Die ganze Nachbarschaft war auf den Beinen und eine Menge Neugieriger stand um das Haus versammelt. Es bedurfte aller Anstrengung der Gerichtsdiener, um das Volk davon abzuhalten, in das Haus einzudringen. Dennoch war es einem aus dem Haufen, einem Bäcker, welcher in dem Hause, dem der Witwe gerade gegenüber wohnte, gelungen, sich mit den Gerichtspersonen einzudrängen, um seine Neugier zu befriedigen. Seine Bekannten, welche ihn hineingehen gesehen, erwarteten mit Ungeduld seine Rückkehr, um von ihm das zu erfahren, worüber die unerbittlichen Gerichtsdiener ihrer Pflicht gemäß ein tiefes Schweigen beobachteten. Aber ihre Hoffnung ward getäuscht. Er tat beim Herauskommen sehr geheimnisvoll, zuckte die Achseln und gab zweideutige Antworten, daß man manches vermute, worüber man nicht sprechen dürfe. Desto redseliger war ein Wollspinner, Lehndert van N., welcher in dem erwähnten Eckhause zunächst dem der bestohlenen Witwe wohnte. Wo die Leute die Köpfe zusammensteckten, drängte er sich hinzu, horchte auf die Vermutungen und gab seine eigenen zum Besten. Es geschah oft in einem sehr entschiedenen, scharfen und geheimnisvollen Tone, und gar nicht undeutlich stichelte er auf gewisse Personen und Dinge. Dasselbe tat sein Weib unter ihren Nachbarinnen, ihre Stimme war nur noch lauter. Sie schüttelte den Kopf zu dem und nickte bedeutungsvoll zu jenem und wiederholte nochmals, sie werde es nicht Wunder nehmen, wenn die Diebe noch vor Abend ins Gefängnis gebracht würden. Unter dem Haufen, denen ihr Mann seine Weisheit zum Besten gab, war auch ein sogenannter Porzellanjude, ein Hausierer, der mit seinem Tabouli-Kram beständig auf den Straßen zu sehen war. Ein Bekannter zupfte den Wollspinner am Arm und flüsterte ihm zu, er möge vorsichtiger sein, der Jude sei ein Polizeispion. Aber die Warnung kam zu spät, der Jude war es wirklich. Er hinterbrachte, was er gehört, und noch am selben Vormittage wurde der redselige Wollspinner auf das Rathaus beschieden und sollte dem Bürgermeister Auskunft über den Sinn seiner verdächtigen Ausdrücke geben. Er zauderte, stockte, leugnete, wollte sich hinter allgemeine Vermutungen zurückziehen, die er nur wie alle seine Nachbarn so hingeäußert. Der Bürgermeister ging ihm indessen scharf zu Leibe, und er entschloß sich zu sprechen, obwohl, wie er versicherte, er die Leute gern geschont hätte, die ihm nichts zuleide getan. Der Himmel solle ihn bewahren, daß er seine Nebenmenschen verleumden sollte, und wenn er das vorausgewußt, so würde er lieber ganz geschwiegen haben. Aber er redete. Zu Ende der Gasse, in welcher der Wollspinner wohnte, war, dem deutschen Posthause gegenüber, seit einigen Jahren eine kleine Schenkwirtschaft entstanden. Nikolaus D. war der Wirt. Bei den Leuten umher ward er aber gewöhnlich nicht nach seinem Tauf- oder Geschlechtsnamen, sondern nur der Blaue Reiter genannt, weil er ehemals unter dem Reiterregiment des Obersten von Wackerbart gedient, welches in der Volkssprache diesen Namen führte. Als er vor 2 Jahren mit seinem Regimente im Städtchen in Garnison lag, machte er die Bekanntschaft der damaligen Magd der Madame Andrecht namens Hanne, und diese Bekanntschaft wurde sehr genau. Er heiratete sie, als die Folgen derselben nicht mehr zu verbergen waren. Die Magd hatte 6 Jahre bei der alten Dame gedient und deren ganzes Zutrauen besessen. Soviel man wußte, hatte dieses Verhältnis zwischen Magd und Herrin für das Ehepaar die glückliche Folge, daß die gütige Dame ihnen die Mittel gab, ihre Wirtschaft einzurichten. Denn beide hatten nichts. Man wußte, daß Hanne und ihr Blauer Reiter, solange sie noch ein Liebespaar waren, wenig Gelegenheit hatten, sich einander zu sprechen. Deshalb lauerte Hanne des Abends, wenn ihre Herrschaft zu Bette gegangen war, an der Türe, und der Blaue Reiter pflegte nie zu fehlen, sich zur bestimmten Stunde einzustellen. Zuweilen machten die Lebenden dann einen gemeinschaftlichen Ausflug und ließen Haus Haus sein und die Türe offen. War das Wetter zu schlecht, um auf der Türschwelle zu stehen, so nahm Hanne sich wohl die Freiheit, ihren Liebhaber ins Haus zu nehmen. Der alten Dame konnte dies nicht verborgen bleiben, und noch weniger war es ihr lieb. Sie ließ daher jeden Abend vor dem Zubettegehen die Haustür schließen und nahm den Schlüssel zu sich. Die Liebesglut war indes zu heftig, um sich dadurch stören zu lassen. Der Blaue Reiter suchte nun seinen Weg durch den Garten des Wollspinners. Eines Abends hörte dieser das Klirren von Sporen. Er trat eilig mit Licht an seine Hintertür und war Zeuge, wie Nikolas gerade über den Zaun in den Andrechtschen Garten stieg. Er hatte nichts Arges bei dem unschuldigen Vergnügen, da er von dem Liebesverhältnis wußte, und umso weniger, da der Blaue Reiter ihm lachend erzählte, er ginge, um seinem Liebchen gute Nacht zu sagen. Der Wollspinner sah deshalb der Sache durch die Finger. Aber als die Geschichte kein Ende nehmen wollte und der Blaue Reiter Nacht für Nacht überstieg, zuerst nachdem er über den Steg gekommen, über den Zaun, welcher seinen Hof von der Gasse, dann über den, welcher denselben und den Garten von dem der Madame Andrecht trennte, sagte er ihm geradezu, Freund, ich habe nichts dagegen, dass ihr eure Liebste besucht, aber ich will dadurch nicht in Ungelegenheit mit meiner Nachbarin kommen. Also lasst das übersteigen, oder ich muß es Hannes Herrschaft sagen.« Der blaue Reiter stieg nicht mehr über, und dennoch sah der Wollspinner und seine Frau bald darauf wieder die Liebenden vertraulich miteinander im Garten. Wie kamen sie zusammen? Von der andern Seite des Hauses scheint es nicht möglich gewesen zu sein. Eines Abends löste sich das Rätsel, als der Wollspinner spät nach Hause kommend von seiner Frau hörte, sie wären wieder beieinander und nun, von Neugier getrieben, überall umherspähte. Ein Kahn lag im Kanal, dicht an der Hecke von Madame Andrechts Garten, an einen Pfahl gebunden. Es war einer der Kähne, auf welchen die Reiter gewöhnlich ihr Heu und Stroh aus dem Magazin holten. Und der blaue Reiter diente damals als Bursche bei seinem Rittmeister und besorgte dessen Pferd. Mann und Frau lachten herzlich darüber, daß Liebe alle Wege ausfindet, und sahen noch oft den Kahn abends an der Hecke liegen, und morgens war er verschwunden. So die Aussage des Wollspinners über die Motive, welche im Allgemeinen seinen Verdacht begründeten. Er fand aber durch ein späteres Faktum noch mehr Nahrung für denselben. 10 Tage etwa vor dem Tage der Entdeckung des Einbruchs, als die Witwe noch auf dem Lande war, fand der Wollspinner eines Morgens früh an der Seite des Stadtgrabens auf dem Ufergrase und gerade vor seiner Nachbarin Garten ein buntes Taschentuch. Es war unrein. Er nahm es auf und steckte es ein, ohne sich etwas dabei zu denken. Mittags bei Tisch erinnerte er sich daran. Er erzählte den Umstand seiner Frau und zeigte ihr das Tuch, indem er ohne Arg hinzufügte:
»Wenn Madame Andrecht in der Stadt wäre und Hanne noch bei ihr diente, so wüssten wir auch, was das zu bedeuten hat. Der blaue Reiter wäre die Nacht wieder auf Reiherei gewesen und hätte sein Taschentuch verloren.«
Die Frau nahm das Tuch, besah es und rief: »Potztausend! Du sagst da so was! Heißt Hannes Mann nicht Nikolaus D.?« Der Wollspinner bejahte es und fragte, was sie damit meine. Sie wies ihn auf das Tuch, in dessen einer Ecke die Anfangsbuchstaben N.D. gezeichnet waren. Beide dachten in den nächstfolgenden Tagen nicht an den Vorfall, bis die Entdeckung des Einbruchs sehr natürlicherweise die Gedanken des Mannes wieder darauf leitete. Die Erzählung des Wollspinners war sehr weitläufig und umständlich. Wir gaben nur das Wesentliche derselben, aber schlicht und ungekünstelt. Seine Schlüsse waren sehr natürlich und entsprangen für jeden, der die Erzählung mit angehört, wie von selbst. Ein Verdacht, wenngleich nur aus entfernten Indizien, ruhte auf dem blauen Reiter. Es kam aber noch ein anderes Indizium hinzu, welches ihn verstärkte. Bei der ersten Untersuchung im Hause hatte man einen angebrannt gewesenen Fidibus gefunden, neben dem erbrochenen Schranke in einem Winkel auf dem Boden. Weder Madame Andrecht noch ihre Magd rauchten, und wenn sie wirklich das Papier zum Anzünden eines Lichts gebraucht, so würde es in der ängstlich reinlichen Wirtschaft nimmermehr auf die Diele geworfen sein. Andere Leute waren in letzter Zeit nicht ins Haus gekommen, und wenn es geschehen, hatten sie sich nimmermehr unterstanden, so gegen die Hausordnung sich zu vergehen. Die Gerichtspersonen waren nicht mit Pfeifen gekommen, also konnten nur die Diebe den Fidibus an der Stelle haben fallen lassen. Beim Auffalten des übrig gebliebenen Papieres fand man, dass es ein Deklarationsschein oder ein Beweis der bezahlten städtischen Abgaben für gelagerte geistige Getränke war. Wenn ein Schenkwirt oder Gastwirt in M. eine Quantität geistiger Getränke von draußen in der Stadt empfangen wollte, war er verpflichtet, dies vorher beim Akquisebüro anzumelden und die Akquise, welche von der Stadt erhoben ward, im Voraus zu entrichten. Dafür erhielt er eine Quittung, welche ihm als Geleitschein und später als Beweis der wirklich geleisteten Zahlung diente. Wenn er den Vorrat im Hause hatte, so nützte ihm indessen der Schein nicht weiter, da er nötigenfalls auf die Bücher des Akquisebüros Bezug nehmen konnte. Diese Zettel wurden daher von den Empfängern später in der Regel nicht besonders bewahrt. Der vorgefundene Schein war zum größeren Teile verbrannt, auch der Name dessen, welcher den Genèvre empfangen, fehlte, aber der untere Teil war erhalten, und darauf die Unterschrift des Akquisebeamten und das Datum, wann der Schein ausgestellt worden. Es war der 16. März desselben Jahres. Es war ein leichtes, mit Hilfe dieses Datums und jenes Namens in den Büchern nachzuschlagen, welcher Schenkwirt an jenem Tage geistige Getränke deklariert hatte. Aus den Registern der Akquise und aus den Listen des Einnehmers ergab sich, dass Nicolas D. am 16. März mehrere Anker Genèvre empfangen und deklariert hatte. Daraus allein ließ sich freilich nicht der Schluss entnehmen, dass er es auch gewesen, welcher diesen Zettel zum Fidibus gedreht, eingesteckt und in der Andrechtschen Wohnung zum Pfeifen anzünden, gebraucht und fallen lassen. Im Gegenteil würde dies von einer außerordentlichen Unachtsamkeit zeugen, während die Diebe sonst mit so großer Umsicht zu Werke gegangen waren. Aber in Verbindung mit dem gefundenen Taschentuche und der ihn verdächtigenden Vorgeschichte verstärkte es doch den Verdacht gegen den blauen Reiter ungemein.